Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und wir besuchen zwei Häfen, denen die Kohle ausgehen soll. Moderner, klimafreundlicher Warentransport auf dem Wasser. Thema heute im DLF-Magazin. Wir greifen die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche auf und berichten davon, was das Decken von Tätern für Opfer bedeutet. Und wir erinnern an die Wannsee-Konferenz vor 80 Jahren mit dem, was heute in einer neuen Ausstellung gezeigt wird. Guten Abend. In Rostock steht das einzige Kohlekraftwerk von Mecklenburg-Vorpommern und es wird wohl das einzige bleiben. Seit 1994 in Betrieb soll es für Strom sorgen, aber der elektrische Wirkungsgrad beträgt ca. 43%. Auch auf die Fernwärme sind die Menschen dort nicht wirklich angewiesen. Vielmehr schauen die Rostocker heute auf das, was zukunftsträchtig sein könnte. Zum Beispiel auf die Energie aus Wasserstoff. Da gibt es eine ganze Menge an Wirtschaftsinitiativen im Nordosten. Im August vergangenen Jahres wurde zum Beispiel die Wasserstoffhanse in Warnemünde gegründet. Und auch der Rostocker Seehafen will weg von der Kohle hin zum Wasserstoff in der Energieversorgung und auch als Handelsgut. In diesen Tagen wurde für den Hafen Jahresbilanz gezogen und ein Umschlagrekord verkündet. Und Zukunftspläne, wie mehr Klimafreundlichkeit im Hafen anlanden kann, gibt es auch. Aber ebenso noch den Blick auf das Alte. Silke Hasselmann war zu Besuch.
Immer an das riesige Kohlekraftwerk mit seinen weißen Wasserdampfschwaden halten. Mit dieser weithin sichtbaren Orientierungshilfe gelangt man immer sicher zum Rostocker Überseehafen. Auch auf dem Hafengelände selbst kommt man an dem höchsten Gebäude der Hansestadt kaum vorbei. Jedenfalls nicht beim Blick aus dem 5. Stock des Verwaltungsgebäudes der Rostock Port GmbH. Dort steht Co-Geschäftsführer Jens Scharner an den Fenstern eines Besprechungsraumes und hat den imposanten Nachbarn vor Augen.
Wir schauen in den Osten und sehen das Kohlekraftwerk von Rostock. Und dieses Kohlekraftwerk ist ein fossiles Kraftwerk und das wollen wir am Standort transformieren in die Richtung Wasserstoffwirtschaft.
Durch das weiter links gelegene Fenster fällt der Blick auf Industriehallen und vor allem auf schwarze Kohlehaufen.
Kohlehaufen, riesige Kohlehaufen, das ist das Ergebnis des Umschlages hier. Wir importieren Kohle, die Kohle wird dann in dem Kraftwerk verbrannt. Diese Flächen werden irgendwann mal leer sein und dann stellt sich für den Hafen die Frage, was machen wir mit diesen Flächen?
Die kämen dann auch für das Projekt Energiehafen in Frage.
Ja, es geht um die Frage, was macht man mit Flächen, die momentan mit fossiler Energie belastet sind. Wir haben viele Tanklager hier im Hafen, da ist Öl drin. Wir wollen aus Öl aussteigen. Was machen wir mit diesen Tanklagern? Können wir eine Transformation hingehen? Können synthetische Kraftstoffe sein? Kann es was anderes sein? Und darum geht es hier am Standort.
Die Begriffe Transformation und Transformieren zählen spätestens seit 2019 zu Jens Scharners festem und häufig benutztem Wortschatz. Damals startete der Hafen Rostock eine Initiative mit dem Ziel, den ohnehin irgendwann unausweichlichen Wandel des gesamten Standortes schon jetzt vorzudenken und einzuleiten.
Heute sind wir ein Hafen, der mehrheitlich durch fossile Energie geprägt ist. Also fossile Energie wird angelandet, umgewandelt, gelagert, verbraucht. Zukünftig wollen wir ein Standort sein, wo es neben der fossilen Energie auch nachhaltige, grüne Energie, nicht fossile Energie umgeschlagen wird. Eigentlich transformieren wir sozusagen das alte Zeitalter in ein neues Zeitalter und das ist die Zukunft.
Nun ein Blick aus dem geöffneten Nordfenster über das Hafengelände, das mit 7,5 Millionen Quadratmetern so groß ist wie 1060 Fußballfelder. Auf einer ausgedehnten Rangierfläche macht sich ein Schwerlasttransporter bereit, ein mindestens 100 Meter langes Rotorblatt für eine Windkraftanlage an seinen Bestimmungsort zu bringen. Windmühlenkomponenten würden schon seit etlichen Jahren über die Rostocker Kaikante importiert oder verschifft. Doch das ist Jens Scharner nicht grün genug. Er zeigt auf das Wasser hinter der Kaikante und sagt:
Wir sehen auf den Seekanal Rostock, hier soll zukünftig Energie anlanden, grüne Energie aus verschiedenen Regionen der Welt. Die kommen über den Seekanal, der wird aktuell ausgebaut, vertieft, damit eben auch zukünftige Energieträger über den Standort Rostock weiterverteilt wird.
Nun ist Energie ein physikalisches Phänomen und genauso wenig farbig wie Strom. Mit dem derzeit viel gefragten Attribut Grün lasse sich marketingtechnisch sicher auch Schindluder treiben, doch das Projekt Energiehafen Rostock meine es damit ernst, sagt auch dieser Mann.
Mein Name ist Ralf Tschullig, ich bin von Beruf Ingenieur.
Der gebürtige Rostocker berät die Rostock Port GmbH und beobachtet für sie den Stand der Technik in Sachen Wasserstoffherstellung. Er sondiert auch das Interesse möglicher Abnehmer von Wasserstoff, genau gesagt von grünem Wasserstoff, für dessen aufwendige Herstellung ausschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen genutzt werden würde. Der Hafen Rostock ist ein Anlandepunkt für Offshore-Windkraft. Das heißt, schon jetzt liegen hier die Stromleitungen der Ostseewindparks Baltic 1 und 2. Weitere werden folgen, so Ralf Tschulig.
Also wir haben die Energie vor Ort, wir können die Energie, die hier anlandet, die grüne elektrische Energie umwandeln in Wasserstoff und sie dann per Wasserstoffpipeline zu den großen Industriezentren in Deutschland leiten. Traditionellerweise vom Rostocker Hafen aus zum Chemiedreieck Halle Leipzig, auch das ist in Transformation und dann muss das versorgt werden mit dem Energieträger Wasserstoff, der beispielsweise dann aus Rostock kommen kann. Das wird zunehmend ein immer wichtigeres Thema, weil Wind- und Sonnenangebot sind zapplige Kandidaten und die gilt es zu bändigen und da ist Wasserstoff einer der wichtigsten Schlüssel.
Der Charme von Wasserstoff besteht darin, dass sich mit seiner Hilfe Energie speichern und vor allem dorthin transportieren ließe, wo eine klimaneutrale, also möglichst kohlenstofffreie Energieversorgung gefragt ist. Dekarbonisieren heißt das Zauberwort unter anderem für die deutsche Chemie-, Pharma- und Stahlindustrien. Doch gerade diese Branchen benötigen sehr viel Energie und das zu jeder Zeit verlässlich. Nur mit Sonne und Wind funktioniert das nicht. Über Wasserstoff, das an Energie zu speichern, was Windparks und Solaranlagen bei besten Wetterbedingungen im Übermaß produzieren, das könnte eine Lösung sein. Der Überseehafen jedenfalls möchte auf seinem Gelände bis 2025 einen Elektrolyseur mit einer enormen Leistung errichten. Er soll On- und Offshore-Windstrom in grüne Energie umwandeln, also in Energieträger wie Wasserstoff, aber auch Ammoniak. Letzteres ein Thema, das für einen großen Düngemittelhersteller am Hafenstandort interessant sein dürfte. Zum Energiehafen zählt aber auch das Vorhaben des Rostocker Leibniz-Instituts für Katalyse. Das will sich grünen Wasserstoff zunutze machen, um damit ebenso grüne Treibstoffe für Schiffe und Flugzeuge zu entwickeln. Und dann ist da die Stadt Rostock mit ihrem kommunalen Verkehrsbetrieb und mit dem eigenen Strom- und Wärmeanbieter. Letzterer zeigt sich sehr interessiert an der Abwärme, die bei einer Wasserstoffherstellung in Größenordnungen entsteht. Zu Besuch also im Rostocker Rathaus bei Klaus Ruhe-Matzen. Er ist seit September 2019 der Oberbürgermeister der Hansestadt, der drei Viertel des Überseehafens gehören. Der Däne spricht gern und viel von Innovation. Dazu passt die Initiative Energiehafen bestens. Beispiel: Rostock verfügt über eines der besten flächendeckenden Fernwärmenetze in Deutschland. Damit sei ja schon mal eine Verteilinfrastruktur vorhanden, über die künftig die Häuser nicht mehr mit Wärme aus Erdgas, sondern von der grünen Wasserstoffherstellung versorgt werden könnten.
Wenn wir mit der Wasserstoffproduktion Abwärme nutzen können, um damit natürlich die Haushalte auch ein entsprechend gutes Angebot in Rostock zu geben, ist das ein Win-Win für alle. Gerade jetzt einen Antrag sind wir dabei zu stellen, einer der 100 smarte und klimaneutrale Städte bis 2030 in Europa zu werden. Ein Teil dessen ist tatsächlich dann unser Energiehafen. Und deswegen versuchen wir immer wieder auch zu sagen, dass es wichtig ist für uns, dass die Stadtwerke dort mit drin ist, weil nichts wäre ja schlimmer, als Energie zu produzieren und einfach, ich sag mal, Wärme in die Ostsee zu leiten.
Ein Oberbürgermeister müsse nicht nur mit der Brille in die Zukunft schauen, sondern auch einmal mit dem Fernglas, sagt Klaus Ruhe-Matzen dann. Es ist ein Zeichen dafür, dass er gleich gedanklich ein noch größeres Rad drehen möchte. Dabei hat er im Moment mit der Pleite der MV-Werften, die auch einen Standort in Rostock-Warnemünde haben, genug realpolitisches Alltagsgeschäft zu leisten. Doch es gibt einen Zusammenhang, denn im Moment lautet die Hauptfrage, wie weiter mit den Mitarbeitern und wie weiter mit den Flächen der Werft. Eine Antwort könnte in dem Projekt Energiehafen und der Wasserstoffwirtschaft liegen, die überall gleichermaßen von Null an aufgebaut werden müsse, so der dänische Wahlrostocker. In Zeiten der Dekarbonisierung der Industrie sei es gut möglich, dass energiehungrige Unternehmen näher an kohlenstoffarme erneuerbare Energiequellen rücken wollten, statt auf neue Stromleitungen zu warten, die nicht kommen. Und da könnten die Werftflächen, um die sich die Stadt gerade bemüht, für Ansiedlungen sehr interessant werden, so Klaus Ruhe-Matzen.
Also was auf jeden Fall eine sehr interessante Überlegung ist und was ja auch in der Geschichte nie anders war, die Menschen siedeln dort an, wo Ressource ist, wo zum Beispiel Energie und Ähnliches ist. Und deswegen war es auch immer ein Ass zu sagen, wenn wir hier oben Energie schaffen, dass dann sicherlich das ein oder andere Unternehmen auch hier sich ansiedeln würden. Dabei ist es, glaube ich, aber wichtig, dass man nicht unbedingt schaut, wo haben wir ein altes Traditionsunternehmen von irgendwo, was wir vielleicht für uns gewinnen können, aber zukünftige Technologien. Also wenn man jetzt was Neues schaffen möchte und das braucht viel Energie, dann macht es Sinn, das dort zu schaffen, wo auch viel Energie entsteht. Deswegen versuchen wir natürlich damit auch einen kleinen Wettbewerbsvorteil zu bekommen, indem wir hier Energie produzieren. Und da ist natürlich ein Energiehafen ein extrem spannendes Thema.
Silke Hasselmann über den Rostocker Seehafen und seine Wasserstoffpläne. Den größten Binnenhafen der Welt besuchen wir gleich. Der Duisburger Binnenhafen ist der größte der Welt. Und dass es dazu kam, hat er nicht nur den alten Römern zu verdanken. Vor 2000 Jahren kreuzten sich hier zwei Handelswege. Der Rhein von Süden nach Norden und der Hellweg von Ost nach West. Machen wir einen großen Sprung. Im 20. Jahrhundert wurde dort ordentlich Kohle mit der Kohle gemacht. Und der Duisburger Hafen wurde international bekannt. Heute gilt er auch als Hinterlandhafen für Rotterdam und Antwerpen. Aber das mit der Kohle, also mit der schwarzen, das soll auch hier weniger werden. Auch in Duisburg setzt man auf neue Energien, zum Beispiel auf Wasserstoff. Bis zum kommenden Jahr soll ein riesiges Container-Terminal entstehen, das vollkommen klimaneutral mit Wasserstoff betrieben wird. Ein weiterer Baustein in Sachen Umweltverträglichkeit. Felicitas Böselager hat sich das alles in einem Überblick angesehen.
Vor uns direkt der älteste Kran im Duisburger Hafen. Ein Kran, der gute 40, 50 Jahre alt ist, aber immer noch funktioniert, häufig gewartet, aber in voller Funktion.
Alexander Gaber steht auf dem Dach der Hauptverwaltung des Duisburger Hafens.
Um uns herum zahlreiche Container, eines unserer Leercontainerdepots, also die Container, die man sieht, die nicht unter der Kranbahn stehen, sind meistens leer, so ist es auch in diesem Fall.
Gaber ist der Leiter der Unternehmensentwicklung der Duisburger Hafen AG. Vom Dach der Verwaltung aus kann er nur einen Bruchteil der 1600 Hektar Fläche überblicken, die der Hafen AG gehören. Damit ist der Hafen an Rhein und Ruhr der größte Binnenhafen der Welt. Hafenmanager Markus Bangen verdeutlicht die Dimensionen. Sie
fertigen hier allein 4,2, 4,3 Millionen Container pro Jahr ab in unseren Terminals. Das heißt in Schiffen und Eisenbahnen knapp 20.000, 22.000 Schiffe im Jahr. Ungefähr die gleiche Zahl, 20.000 bis 22.000 Zugankünfte und Zugabfahrten bei uns im Hafen.
Zu den Waren, die hier umgeschlagen werden, gehören zum Beispiel Drucker, Tintenpatronen, Katzenstreu und Bier. Vieles, was in deutschen Haushalten vorhanden ist, war vorher einmal in Duisburg. So liegt es auf der Hand, dass hier viel Treibstoff benötigt wird. Weil der Hafen mitten in Duisburg ganz nah an Wohnquartieren liegt, beschäftigt das Thema Umweltschutz die Betreiber schon lange, erzählt Bangen.
Weil ich ansonsten ein massives Akzeptanzproblem mit der Bevölkerung schon seit 30, 40 Jahren hätte. Das fängt an mit dem Thema Lkw-Verkehr. Häfen, Binnenhäfen, eigentlich sind wir die Drehscheibe der umweltfreundlichen Verkehrsträger, Schiene und Wasserstraße. Das bringt aber natürlich mit sich, da wo die großen Drehscheiben dieser Verkehrsträger sind, ist die lokale Belastung aber natürlich höher.
Denn auf der letzten Meile fahren in der Regel noch Lkw. So habe der Duisburger Hafen schon vor 20 Jahren über einen umweltverträglichen Betrieb nachgedacht, damit die Beziehung zu den Nachbarn stabil bleibt. Inzwischen ist der Duisburger Hafen dafür bekannt, dass er klimaverträglich wirtschaften will. Dabei ist der Hafen selbst nicht der größte Emittent, sondern die Lkw und Schiffe seiner Kunden. Es ginge also beim Hafen vor allem darum, Anreize zu schaffen.
Ich kann mich nicht hinstellen, zum Beispiel wenn es um Thema PV auf Dächern geht, und von meinen Kunden verlangen, baut doch bitte auf alle eure Neubauhallen Photovoltaik auf die Dächer. Und selber mache ich es nicht.
Der Duisburger Hafenbetrieb hat einen grünen Stromvertrag bei den Stadtwerken und versucht, die Elektrifizierung der eigenen Maschinen voranzutreiben. Zusätzlich zu den eigenen konkreten Maßnahmen beteiligt sich der Hafen an verschiedenen Forschungsprojekten. Zum Beispiel an dem sogenannten Rhine-Projekt, erzählt Markus Bangen. Dabei geht es um wasserstoffbetriebene Binnenschiffe. Denn die Binnenschifffahrt bietet sich besonders gut für den Wasserstoff an.
Weil es für die Binnenschifffahrt relativ gleiche Transportwege ist, der Rhein. Sie können mit sehr einfachen Methoden an festen Stellen die Versorgungspunkte definieren. Es sind sehr viele Großkunden der Binnenschifffahrt. Ich nehme mal ein Beispiel BASF in Ludwigshafen, wo sie wissen, dass sie einen erheblichen Teil der Binnenschiffsflotte immer wieder sehen.
Außerdem gäbe es einen enormen Modernisierungsdruck in der Branche, fügt Gaber hinzu. Denn die Hälfte der Schiffe müssten in den nächsten 10 Jahren ausgetauscht werden. Dann erreichen sie ihre Altersgrenze. In den Niederlanden gäbe es zum Teil schon Probeläufe mit elektrisch betriebenen Schiffen. Die würden es aber stromaufwärts nicht schaffen, sagt Gaber. Er nennt die zentralen Fragen, die das Forschungsprojekt beantworten will.
Wo wird der Wasserstoff umgeschlagen? Nach Möglichkeit natürlich hier im Hafen. Wie wird er angeboten? In welcher Form? Also flüssig, gasförmig? Welche Druckstufe? Und davon ist maßgeblich auch abhängig, wie die Schiffe nachher aussehen. Deswegen werden im Projekt Rhine zum Beispiel, wo die Reedereien beteiligt sind, wo die Häfen beteiligt sind, diskutiert, wie muss ein Binnenschiff aussehen. Das müssen wir als Hafen bereitstellen, damit wir sicherstellen, dass, wenn die Binnenschiffe dann irgendwann fahren, sie immer noch hier in Duisburg abgefertigt werden.
Gleiches gelte auch für Lokomotiven. Auch hier beteiligt sich der Hafen an einem Forschungsprojekt. Insgesamt brauchten diese Projekte aber noch viel Zeit, fügt Hafenmanager Bangen an.
Das Drehen der Antriebstechnologie dauert, aber wir haben schon die klare Vision und Vorstellung, 2040 sind wasserstoffgetriebene oder, wenn es niederländische Schiffe sind, auch gerne LNG, angetriebene Binnenschiffe, die Mehrheit.
Ein weiteres Projekt, das die Zukunft des Hafens prägen soll, ist das sogenannte Enerport 2. Hier soll auf einer alten Kohleinsel ein vollkommen klimaneutrales Containerterminal entstehen. Das Fraunhofer-Institut begleitet das Projekt. Federführend dabei ist Anna Grevé, die Abteilungsleiterin für elektrochemische Energiespeicher. Sie beschreibt, welche Technologien bei dem neuen Terminal zum Einsatz kommen sollen. Das sind zum einen Photovoltaikanlagen auf Dächern, aber auch an Fassaden.
Dazu passen dann entsprechend Energiespeicher, also Batteriespeicher für den Strom. Wir haben aber auch wasserstoffbasierte Erzeugung. Also das ist dann beispielsweise Wasserstoff-BHKW oder auch Brennstoffzellen.
BHKW bedeutet Blockheizkraftwerk. Es geht also auch um Wärme.
Und darüber soll dann aber eine intelligente Steuerung liegen. Wir wollen eben einerseits die Energiebereitstellung für das Terminal vor Ort realisieren, aber eben auch diesen Betrieb dieser Anlagen intelligent bedarfsgerecht steuern.
Dabei geht es auch darum herauszufinden, welche Technologien sich gut miteinander verknüpfen lassen. Auf Dauer sollen dann andere Projekte an dieses angedockt werden können, zum Beispiel eine Wasserstofftankstelle oder aber Ladesäulen für die umliegenden Quartiere.
Eine Idee ist zum Beispiel, dass man angrenzende Terminals mit Wärme versorgt, die aus dem Wasserstoff-BHKW kommen. Zum Beispiel Tanklagerbereiche, wo man Wärme braucht, um die Tanks zu beheizen.
Aber die Wärme könnte auch anderen Nachbarn des Hafens zugutekommen.
Es gibt ja insbesondere in Wohnquartieren auch immer einen sehr, sehr hohen Wärmebedarf. Und das merkt man ja jetzt auch, wo es ein bisschen teurer wird, fällt das dann vielen Leuten auch nochmal massiver auf. Und dadurch, dass der Hafen so ins Stadtgebiet eingebettet ist, kann man eben viel, viel besser Synergien heben aufgrund der räumlichen Nähe. Ich sage jetzt mal, wenn der Hafen zum Beispiel Wärme übrig hat, könnte man diese Wärme in ein Nahwärmenetz einspeisen und umliegende Quartiere versorgen.
Ziel ist es, dass sich die Klimaneutralität dann von dem neuen Containerterminal aus über den ganzen Hafen ausbreitet. Aber nicht nur.
Weil so ein Containerterminal ist eben für einen Hafen auch durchaus etwas, was ein hohes Maß an Übertragbarkeit bietet. Weil sowas gibt es eben an vielen Häfen. Und das gibt uns eben die Gelegenheit, in so einer Art Mikrokosmos eben zu zeigen, was solche Technologien können, welchen Beitrag die leisten können zum Thema Klimaneutralität.
2023 soll dieses klimaneutrale Terminal fertig sein. Und dann, so hoffen es die Hafenbetreiber und Anna Grevé, möglichst häufig nachgeahmt werden. Denn allein in Deutschland gibt es rund 170 Binnenhäfen.
Felicitas Böselager war für das DLF-Magazin im Duisburger Hafen. heute ein Treffen in München, bei dem es mit Sicherheit sehr kontrovers zugegangen ist. Wirtschaftsminister Habeck bei Bayerns Ministerpräsident Söder zu Gast. Der erste Besuch des grünen Ministers in einem Bundesland. Es ging um die Regeln für Windkrafträder in Bayern, die so viel Abstand zur Wohnbebauung vorschreiben, dass es fast unmöglich ist, die Räder aufzustellen. Söder sagt, es sei ja positiv, dass Habeck auf Dialog und nicht allein auf Hoheitliches setze. Aber so könnte es noch kommen. Der Bund könnte die Rechtsgrundlage für den bayerischen Abstand zur Windkraft abschaffen. Das wäre vielen Windkraftinitiativen und auch den Grünen in Bayern nur gerade recht. Sie kämpfen seit Jahren dafür. Bayern soll jetzt Vorschläge machen, wie man das Problem auch noch anders lösen könnte. Das alles ist erstaunlich, wenn man ein paar Jahre zurückgeht. Das Thema Windkraft war einmal in Bayern ein ganz großes und ein ganz wichtiges. Da waren aber auch die Zeiten noch andere, geprägt von einer Katastrophe. Tobias Krone berichtet von Anfang an.
Es gibt politische Erdrutsche. Einen der letzten der deutschen Politikgeschichte löste die Reaktorkatastrophe Fukushima in Japan aus. Kurz danach verkündete Bayerns damaliger Ministerpräsident Horst Seehofer, lange Befürworter von Atomstrom, den Abschied von Atomkraftwerken und den Einstieg in eine bayerische Energiewende.
Bürgerenergie wird ein Stichwort sein. Die Aktivierung privaten Investitionskapitals für Bürgerwindanlagen, für Bürgeranlagen für Biomasse und für Bürgersolaranlagen.
Damals träumte ein CSU-Chef noch von einem Bayern voller Windräder, im Besitz von BürgerInnen. Sie sollten für Strom und Wohlstand in Stadt und Land sorgen. Und wie man das von der bayerischen Partei kennt, versuchte Seehofer damals alles für sein Bayern rauszuholen.
Dafür kämpfen wir das zurzeit beim Bund, dass der verstärkte Ausbau der Windenergie nicht nur auf hoher See, sondern auch an Land vorangetrieben werden. Abstriche bei der Förderung von Onshore-Windkraftanlagen darf es nicht geben, meine Damen und Herren. Das wäre nämlich zum Nachteil Bayerns.
Damals, 2011, war für Seehofer und die CSU klar, die Zukunft der Stromerzeugung liegt in der Windkraft. Und nicht nur an der Küste, sondern auch in Bayern. Manche nahmen diese Zusage ernst. Menschen wie der SPD-Stadtrat aus der oberbayerischen Kleinstadt Pfaffenhofen, Markus Käser. Heute leitet er den Dachverband Bürgerenergie Bayern.
Es war die Zeit, in der sich die Bürgerenergiegenossenschaften in den Kommunen gegründet haben wie die Schwammerl.
Auf Hochdeutsch, wie die Pilze aus dem Boden schossen Initiativen von Bürgern, die sagten, wir wollen ein Windrad für unsere Gemeinde. Bis heute hat Bayern viele dieser Genossenschaften. Nur sind viele von ihnen inzwischen frustriert. Und das hat mit der 180-Grad-Wendung zu tun, die Seehofers CSU 2014 vollführte. In Bayern wurden die Windradskeptiker immer mehr und auch das Kabinett wetterte über die, Zitat, Verspargelung der Landschaft und führte schließlich das 10-H-Gesetz ein. Windräder müssen mindestens 10-mal so weit von bewohnten Häusern entfernt stehen, wie sie hoch sind, also bei modernen Windrädern bis zu 2 Kilometer. Und dieses Gesetz ist den Grünen bis heute ein Dorn im Auge.
Mehr als 7 Jahre sind jetzt vorbei seit der Einführung von 10H und wir sehen jetzt, wir sind jetzt beim Nullpunkt. Wir haben tatsächlich in den ersten 9 Monaten letzten Jahres keinen einzigen Genehmigungsantrag mehr und unterm Strich wurden gerade einmal 6 Anlagen zugebaut. 6 Anlagen.
Martin Stümpfig von den Landtagsgrünen schüttelt den Kopf. Gerade mal knapp 7% insgesamt schafft Bayern mit seinen Windrädern. Für die Energiewende bräuchte es 8-mal so viele Windräder wie jetzt, hat Umweltingenieur Stümpfig ausgerechnet. 10H stehe dem aber im Weg. Doch sein konservativer Kollege im Wirtschaftsausschuss, Sandro Kirchner, sieht es anders.
Ich würde erst mal prinzipiell feststellen, dass die 10H-Regel in Bayern kein einziges Windrad verboten hat. Und gegenüber der landläufigen Meinung, dass Windräder mit 10H nicht gebaut werden können, ist es vollkommen falsch, weil es einfach nur die Spielregeln verändert und die Bürgerinnen und Bürger bzw. der Gemeinderat, die Kommune entsprechend mitgestalten kann, wenn ein Windrad in einem Abstand von kleiner 10H gebaut wird.
Kirchner findet, der bayerische Sonderweg schürt keine Vorbehalte gegen Windräder, sondern schafft viel mehr Vertrauen. Der Grüne und der CSU-Politiker, beide sind im Landtag. Aber wer hat recht? Antworten auf diese Frage bekommt man, wenn man sich in Bayerns Gemeinden umhört. Zum Beispiel bei Johannes Hümpfner, Bürgermeister des 900-Seelendorfes Strahlungen in der Rhön. Ein paar Kilometer von der bayerisch-thüringischen Landesgrenze entfernt.
Wir hatten 2010 schon mal eine Genossenschaft in Gründung. Wir wollten damals schon mal Windräder bauen. letztlich gescheitert ist es jetzt nicht am 10H, sondern eher an der Flugplatzrunde Bad Neustadt.
In der Einflugschneise dürfen keine Windräder stehen. Zu gefährlich. Also ging es nicht. 10H findet Johannes Hümpfner gut. Und zwar nicht nur, weil er bei der CSU ist, sondern weil es bei 10H eben besagte Ausnahmeregelung gibt. Wenn eine Gemeinde selbst entscheidet, dass ein Windrad näher an die Häuser herangebaut werden soll, dann darf sie es auch näher bauen.
Wenn man das jetzt abschaffen würde, hätten wir als Kommune einen viel kleineren Handlungsspielraum bzw. Beteiligungsspielraum, weil wir eben nicht mehr genau sagen können, da und da hätten wir sie gerne oder da und da können wir mit leben, sondern dann kann letztlich ein Konzern einfach die Flächen sichern und kann notfalls auch gegen unseren Willen entsprechende Windräder auch an Positionen, wo man sie vielleicht vom Landschaftsbild her oder von der Ortsbebauung her nicht haben wollen, mehr oder minder auch durchdrücken.
So einfach durchdrücken konnte ein Konzern seine Windräder allerdings auch schon vor 10H nicht. Schon damals hatten sich die Planungsverbände der Regionen auf Vorranggebiete geeinigt, wo landschaftliche Sichtachsen etwa es erlaubten. Doch in diesen Regionalplanungen habe seine Gemeinde Strahlungen kaum Mitspracherecht gehabt.
Sie müssen sehen, das sind ja alle Bürgermeister aller Kommunen beteiligt. Also sie haben als Kommune, wenn das im Regionalplan entschieden wird, wo jetzt welche Fläche sinnvoll ist, keine so große Einflussmöglichkeit.
Bei Markus Käser, 250 Kilometer weiter südlich Richtung Alpen in der Kleinstadt Pfaffenhofen, sieht die Lage anders aus. Seine Bürgergenossenschaft hatte ihre 3 Windräder schon mit dem Instrument der Regionalplanung so gut wie fertig geplant. Dann kam 10H und um diese Regel zu umgehen, musste die Stadt erst einen Bebauungsplan aufstellen.
Und damit auch Prozesse, mehr oder weniger Doppelstrukturen. Da werden also Dinge untersucht im Bebauungsplan und geregelt, die eigentlich schon durch Bundesgesetze erledigt werden. Man kann mal sagen, 10H hat alles eigentlich verkompliziert und verteuert und verlängert.
Nicht zu vergessen das finanzielle Risiko, das sich für die Genossenschaft erhöhte. Denn nach der Planung musste die Stadt jetzt erstmal einen Bürgerentscheid initiieren.
Wenn man alles zusammenzählt, dann kommt man irgendwo bei 300.000 Euro raus. Diese 300.000 Euro stehen erstmal schon im Raum und dann weißt du noch nicht, ob du jetzt weitermachen kannst, weil jetzt kommt der Bürgerentscheid. Der Bürgerentscheid war positiv, insofern 300.000 Euro, aber positiv. Und jetzt geht's weiter.
Dann gingen viele Jahre ins Land. Zum einen, weil 10H und der Bebauungsplan trotz Bürgerentscheids es den klagefreudigen Nachbarn ermöglichte, alles zu tun, um dem Projekt rechtliche Steine in den Weg zu legen. Es gab Beleidigungen gegen Käser, Morddrohungen. Weitere Jahre verbrachte man, zugegeben nicht mit 10H, sondern mit dem Streit um geschützte Tiere in der Umgebung, dem Flugverhalten eines Uhus und der Vergrämung von bis jetzt 3 Zauneidechsen. Möglicherweise können in diesem Sommer die Windräder aufgestellt werden. Genau 10 Jahre nach Planungsbeginn, nach einem irrwitzig aufwendigen Prozess, an dem Käser und seine MitstreiterInnen mit idealistischem Eifer festhielten.
Und dann stelle ich mir wieder vor, wie ist das bei anderen, die jetzt erst anfangen? Wie ist das bei anderen, die das jetzt jahrelang weggeschoben haben und gesagt haben, es interessiert uns nicht, es geht uns gar nichts an, das soll irgendwer machen, aber wir nicht. Und die stehen jetzt bei null.
Gerade in diesen Gemeinden habe die 10H-Regelung die Lust an Windrädern vollends zerstört. 10H abzuschaffen sei also nur ein erster Schritt, sagen die Grünen. Der zweite sei es, die nötige Anzahl an Windrädern auch in einem Bundes- und Landesgesetz niederzuschreiben, um all diejenigen Gemeinden, die noch kein Windrad geplant haben, nun dazu zu verpflichten.
Tobias Krone über das Streitthema Windkraft in Bayern, das uns sicher auch hier im DLF-Magazin noch länger begleiten wird.
Thank you.
kein guter Tag heute für die vielen Opfer sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Gut, weil heute ein über 300 Seiten starkes Gutachten einer Münchner Anwaltskanzlei zu den Machenschaften veröffentlicht worden ist. Und dabei mehr und mehr transparent wird, dass Gewalt und Vertuschen von Gewalt in allen Hierarchieebenen der katholischen Kirche zu finden ist. Auch Papst Benedikt XVI. Steht am Pranger. Zahlen, Daten und Fakten belegen das, was viele Jahre lang Mädchen und Jungen zu ertragen hatten, was viele Opfer heute immer noch beschäftigt, das Weggucken derer, die hätten aufdecken und verhindern können. Das bewegt auch Stefan, heute erwachsen. Als Kind schrieb er einmal in das offene Buch einer Wallfahrtskirche, die sexuelle Belästigung soll aufhören. Nichts ist passiert. Ein sichtbarer Hilferuf, der nicht gelesen wurde. Antje Dichert über Stefan und die vielen anderen, denen großes Leid zugefügt wurde und die das immer noch zu verarbeiten haben.
Stefan kommt seit vielen Jahren wieder an den Tatort zurück, das Pfarrhaus neben der St. Nikolauskirche in Garching an der Alz.
Es ist natürlich schon ein bisschen ein blödes Gefühl, ein mulmiges Gefühl. Es wühlt einen auf, tausend Gedanken im Kopf.
In der Wohnung im ersten Stock missbrauchte Pfarrer H. den damals 12-Jährigen. Davor hatte er sich das Vertrauen des Jungen und seiner alleinerziehenden Mutter erschlichen, gab vor, sich väterlich zu kümmern. Über 3 Jahre lang kam es wöchentlich mehrmals zu Übergriffen. In der Gemeinde schöpfte offenbar keiner Verdacht. H. war beliebt, ein Menschenfänger. Seine Gottesdienste inszenierte er wie Shows.
Der Pfarrer H. hat hier ja ein Imperium geschaffen. Da stand ja eine komplette Pfarrgemeinde hinter ihm. Und da stehst du nicht auf und verurteilst, wird dir ja auch keiner glauben.
Fatal. Stefans Martyrium und das von 23 weiteren Betroffenen hätte die Kirchenleitung verhindern können. In Bottrop und Essen hatte sich H. an mehreren Jungen vergangen. Statt ihn zu suspendieren, versetzte das Bistum Essen H. nach München. Dort soll er eine Therapie machen. Seiner Aufnahme im Erzbistum stimmte 1980 auch der damalige Erzbischof und spätere Papst Josef Ratzinger zu. Auf Nachfrage von Korrektiv und BR bestreitet er jedoch, von den Vorwürfen gegen H. gewusst zu haben. Fest steht, der heute 92-jährige Münchner Psychotherapeut Werner Huth warnte die Bistumsleitung, H. könne nur unter strikten Auflagen tätig sein.
Ich habe dann also 3 Bedingungen gestellt. Die erste Bedingung, nie mehr mit Jugendlichen arbeiten. Zweite Kontrolle, er darf keinen Alkohol mehr trinken. Und das dritte ist jemand, der dafür sorgt, dass er betreut wird, seelsorgerlich.
Warnungen, die offenbar ignoriert werden. 1982 kommt H. nach Grafing-Ebersberg. Innerhalb eines Jahres missbraucht er dort 12 Jungen. Für 10 Vorfälle wird H. rechtskräftig verurteilt. Er erhält eine Bewährungsstrafe. Noch bevor diese abgelaufen war, versetzt Kardinal Friedrich Wetter den Pfarrer nach Garching an der Alz. Für den betroffenen Stefan unfassbar.
Diesen verurteilten und untherapierbaren Mann wieder in eine Gemeinde zu schicken und denen da etwas aufbauen zu lassen mit so vielen Kindern und Jugendlichen, das macht einen einfach nur fassungslos, ein Stück weit aggressiv.
1994 scheint es kurz so, als stürze das Lügengebäude zusammen. Ein Unbekannter sprüht es in der Nacht vor einem großen Pfarrfest an die Mauern des Pfarrheims.
Da stand Pfarrer H. und mein Name ist gleich schwul mit einem Fragezeichen.
Gemeindemitglieder übertünchen die Schrift mit Farbe und Zement. Tags darauf wollen Mitglieder der Kirchenverwaltung bei einer Versammlung den Vorfall klären. Doch ein Kirchenmann wiegelt ab. Der inzwischen verstorbene Münchner Weihbischof Heinrich von Soden-Fraunhofen war zur Versammlung gekommen. Gut ein halbes Jahr zuvor hatte er seinen Altersruhesitz nach Garching verlegt. Er sollte Pfarrer H. beaufsichtigen, bestätigte das Erzbistum München und Freising auf Anfrage. Der Weihbischof war seit 1980 bestens über H. informiert, aber statt Hinweisen nachzugehen, deckte er aktiv den Pfarrer, berichtet der damalige Kirchenverwalter Michael Perschel.
Wenn der Bischof sagt, da war nichts, wenn man dem Bischof nicht glauben darf, ja, wem soll ich das dann glauben? Dann darf ich überhaupt niemals mehr was glauben, oder?
2010, als der Fall H. öffentlich wurde, ermittelte die Polizei auch in Garching. Ein Beamter befragte auch Stefan. Aber er sei damals noch nicht so weit gewesen, etwas zu erzählen. Für das Missbrauchsgutachten der Münchner Kanzlei Westphal-Spilker-Wastel hat er ausgesagt und will jetzt einen Antrag auf Anerkennung des Leids beim Erzbistum München und Freising stellen.
Antje Dechert über die sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche. Der Vatikan will jetzt das Münchner Missbrauchsgutachten einsehen. Ein Sprecher erklärte, der eingeschlagene Weg zum Schutz der Kleinsten werde eingehalten. Heute ist das Erinnern groß an die Villa am Wannsee, in der vor 80 Jahren die Ermordung europäischer Juden besiegelt wurde. Obwohl, dieser Mord hatte da schon längst begonnen. Viele Juden waren bereits getötet worden. Und der Antisemitismus in deutschen Landen überhaupt ist ja viel älter. Eine knapp zweistündige Besprechung hatte nun die sogenannte Endlösung zum Ziel. Das Protokoll dazu wurde 30 Mal angefertigt. Eines davon ist noch erhalten, wie auch die Villa am Wannsee, die nach dem Ersten Weltkrieg für einen Fabrikanten gebaut worden war, später zum Gästehaus für Polizei und SS wurde, nach dem Krieg die Alliierten beherbergte, mal eine Bildungsstätte und ein Schullandheim für die Kinder aus Neukölln war. Seit 1992 ist die Villa am Wannsee Gedenk- und Bildungsstätte, jetzt mit einer im vergangenen Jahr neu überarbeiteten, beeindruckenden Ausstellung, die Nana Brink für uns besucht hat.
Die Schreibmaschine, Sie sehen das auch durch den langen Flur, die wirft ein Schreibmaschinenbild an die Wand, was die Einladung ist. Und zwar die zentralen, wuchtigen Sätze aus der Einladung zu einer Besprechung über die Endlösung der Judenfrage mit anschließendem Frühstück. Wenn man so will, mit diesem Paukenschlag beginnt die Ausstellung.
Eike Stegen führt seit 20 Jahren Besucherinnen durch die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Das Klappern der Schreibmaschine im Ohr gehen wir über knarrendes Parkett in den ehemaligen Salon der alten Gründerzeitvilla. Hier fand am 20. Januar 1942 jene Besprechung statt, die die systematische Verfolgung und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden organisierte.
Es ist geladen zu 12 Uhr, scheint die Sonne dann vom Süden her durch den Wintergarten in diesen Raum ein. Es ist der hellste repräsentative Salon des Hauses. Insofern gehen wir davon aus, dass hier eben die Besprechung auch stattfand. Die Ausstellungsmacher und Ausstellungsmacherinnen haben sich 2020 entschieden, auch einen Tisch aus dem Raum zu entfernen. In der Dauerausstellung 1992 und 2006 war im Zentrum dieses Raumes jeweils ein großer Tisch mit den 15 Protokollseiten ausgelegt auf dem Tisch. Auch sinnbildlich für die 15 Leute, die um diesen Tisch gesessen haben können, wie eine Inszenierung einer Konferenz. Und damit wollten eben die Kuratorinnen und Kuratoren 2020 brechen.
Statt vor dem wuchtigen Tisch stehen wir vor einer Wand mit drehbaren Scheiben, auf ihnen die Namen und Fotos der Konferenzteilnehmer. Wenn man sie umdreht, kann man ihre Biografien lesen. Adolf Eichmann, zuletzt Leiter des Referats 4b4 Judenangelegenheiten, Räumungsangelegenheiten im Reichssicherheitshauptamt. Vorher ist er Handelsvertreter. In der NSDAP macht er Karriere. Er wird das Protokoll der Besprechung schreiben. Genau gegenüber an einer beleuchteten Wand hängen die Faksimiles der Protokollseiten. Auf einem Screen lassen sich einzelne Stellen vergrößern und Fragen beantworten. Was heißt es, wenn von Evakuierung gesprochen wird oder davon, dass der, Zitat, Restbestand entsprechend behandelt werden muss? Eine Sprache, die die Mordabsichten der Nazis vernebelt und die entlarvt werden muss, erklärt Direktorin Deborah Hartmann.
Also die Ausstellung nennt sich ja eine Ausstellung im Design für alle. Das heißt, was uns hier wichtig gewesen ist, tatsächlich einen Zugang für möglichst alle Besucherinnen und Besucher zu finden. Es gibt hier Besucherinnen, die mit Vorwissen nach Wannsee kommen, aber es gibt auch Besucherinnen, die kaum was über diesen Ort und das, was hier passiert ist, historisches Wissen haben.
An der Besprechung 1942 nehmen Männer teil, die als Staatssekretäre alle wichtigen Institutionen des NS-Regimes vertreten. Partei, Reichskanzlei, Ministerien, SS oder Polizei. Sie alle wissen, der Massenmord hat längst begonnen.
Es besteht in diesem Winter die Gefahr, dass die Juden nicht mehr sämtlich ernährt werden können. Es ist ernsthaft zu erwägen, ob es nicht die humanste Lösung ist, die Juden, soweit sie nicht arbeitsfähig sind, durch irgendein schnell wirkendes Mittel zu erledigen.
So formuliert es der SD-Chef im Warteland Rolf-Heinz Höppner in einem Vermerk vom 16. Juli 1941.
Der Ton stammt aus einer von vielen Hörstationen, die die Fotodokumentation über Deportationen und Massenerschießungen ergänzen. Und klar machen, die Vernichtung war von langer Hand geplant. Die Wannsee-Konferenz ist nur ihr bürokratischer Abschluss.
Es gibt natürlich verständlicherweise dieses Bedürfnis, ein Datum und ein Ort zu finden, an dem etwas beschlossen worden ist. Es trifft aber nicht zu, sozusagen, auf diesen Ort. Ja. Bis zur Wannsee-Konferenz wurde annähernd 1 Million Jüdinnen und Juden bereits ermordet. Das heißt, diese Entscheidung eigentlich hat davor stattgefunden. Und wir versuchen eigentlich hier ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Besprechung stattfindet, ja, und den gesamten deutschen Verwaltungsapparat mit einzubeziehen.
Umso wichtiger ist es, Ausstellungsmacher Eike Stegen auf die Nachkriegsgeschichte einzugehen. Was wurde aus den Tätern? Wir stehen in einem abgedunkelten Raum vor einer Wand mit Fotografien. Darauf zu sehen die 15 Teilnehmer der Konferenz. Einige wurden als Kriegsverbrecher verurteilt und hingerichtet, wie Adolf Eichmann 1962 in Jerusalem. Andere machten in der Bundesrepublik Karriere, wie Georg Bleibrand, Leiter der Hauptabteilung 1 Politik im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete.
Bleibrand wird Chef des Bonner Büros der Salzgitter AG. Das ist das größte stahlproduzierende Unternehmen in Bundeseigentum. Wenn du dort Leiter des Bonner Büro bist, dann bist du der wichtigste politische Lobbyist, oder?
Leibbrand organisierte 1942 ein Treffen zur Frage, ob auch jüdische Mischlinge getötet werden sollen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zum Mord wird 1950 eingestellt.
Nanna Brink über die Villa am Wannsee, wo heute vor 80 Jahren die sogenannte Judenvernichtung besiegelt wurde. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Heidrun Wimmersberg zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Das ganze Team wünscht Ihnen noch einen informativen Radioabend.